Deutschlandfunk. Wirtschaft am Mittag.
Mit Eva Bahner am Mikrofon herzlich willkommen. Das erste Mal seit 6 Jahren steigt die Zahl der Arbeitslosen wieder. Die Konjunkturschwäche macht sich also im Dezember bemerkbar. Sie haben es vielleicht in den Nachrichten gehört. Und dennoch bleibt festzuhalten:
2019 ist das Jahr, in dem sowohl die Arbeitslosigkeit als auch die Unterbeschäftigung so niedrig wie noch nie seit der Wiedervereinigung gewesen ist,
sagt Detlef Scheele, der Chef der Bundesagentur für Arbeit. Ob es so bleibt, auch 2020, dazu gleich mehr in dieser Sendung. Zunächst schauen aber auch wir in der Wirtschaft auf die Tötung des iranischen Generals Qasem Soleimani durch das US-Militär in der Nacht, das die Spannungen zwischen den USA und dem Iran noch einmal verstärkt. Irans Präsident Rouhani hat bereits mit Vergeltung gedroht. Der grünen Politiker Omid Nouripour spricht sogar von einer amerikanischen Kriegserklärung. Nicht nur sicherheitspolitisch, auch geopolitisch ist dieser Angriff von Bedeutung für die Ölversorgung nämlich. Bevor wir also Reaktionen an der Börse einholen, Informationen dazu von Viktor Goitka.
Es ist eine Meerenge, die jetzt in den Fokus der Anleger gerät. Die Straße von Hormuz, zwischen Iran und Oman gelegen, an der engsten Stelle kaum 55 Kilometer breit. Nicht viel für die vielen großen Öltanker, die täglich dort durchfahren. Knapp 20% der weltweiten Ölexporte laufen durch dieses eine Nadelöhr. Viele fürchten jetzt, wenn der Konflikt zwischen Iran und USA hochkocht, dann könnte Iran diese Meerenge nutzen, um dort Schiffe festzusetzen oder gar Minen auszulegen. Ein hochexplosives Gemisch für den Ölmarkt. Und selbst wenn der Iran nur drohen würde, könnte das den Ölschiffern schaden. Denn keine Versicherung der Welt, sagen Ölexperten, versichert dann noch eine Durchfahrt. Nach Monaten Ruhe herrscht am Ölmarkt pünktlich zum Jahreswechsel helle Aufregung.
Soweit Viktor Goitka. Und damit schalten wir in den Frankfurter Börsensaal zu Claudia Werle. Ja, Frau Werle, hat sich denn die Aufregung vom Morgen inzwischen wieder ein Stück weit gelegt?
Naja, begeistert ist man hier nicht, was im Nahen Osten passiert. Öl so teuer wie seit Mai vergangenen Jahres nicht mehr. Das Fass amerikanische Leichtöl kostet aktuell $63,08. Es ist ja angesprochen worden, Goldpreise sind gestiegen, so teuer wie seit 4 Monaten nicht mehr. Aktuell kostet die Feinunze $1,446,91. Gold gilt ja also etwas wie ein sicherer Hafen in turbulenten Zeiten. Es ist einfach eine andere Art von Währung, die gerne gekauft wird, wenn es unruhig wird. Von daher sind die Preissteigerungen zu erklären. Und wenn wir auf den DAX schauen, wir hatten gestern ein sattes Plus. Die Gewinne sind längst aufgezehrt. Der DAX aktuell 1,7% im Minus. Er fällt auf 13.155 Punkte.
Also das heißt, dieser verschärfte amerikanisch-iranische Konflikt, der wird durchaus ernst genommen an der Börse.
Ja, das kann man so sagen. Die Finanzmärkte sind ja so etwas wie ein Seismograph für das, was auf der politischen Bühne passiert. Ob sich Anleger Sorgen machen, ob sie zuversichtlich sind, das alles kann man an Kursen ablesen. Auch welche Bereiche der Finanzmärkte wie reagieren, ist ein Hinweis auf die Stimmung. Neben mir sitzt jetzt Holger Bahr, der Leiter der volkswirtschaftlichen Abteilung bei der DK Bank. Herr Bahr, wie schlimm könnte denn Ihrer Meinung nach eine Eskalation im Nahen Osten werden?
Nun, das hängt natürlich maßgeblich davon ab, wie weit sich solch eine Eskalationsspirale weiter drehen soll. Und da müssen sich beide Seiten, sowohl die iranische Seite wie die amerikanische, fragen, ob man denn am Ende des Tages damit glücklich werden kann. Vor diesem Hintergrund würde ich erwarten, dass es nicht so weit gehen wird, wie man sich das vorstellen kann, sondern dass hier eben etwas angestoßen ist, was die Kapitalmärkte auch sehr verschnupft aufnehmen. Die Risikowahrnehmung springt schlagartig an mit entsprechenden Rückgängen an den Aktienmärkten. Dass das aber etwas sein wird, was uns vielleicht die nächsten Tage noch beschäftigen wird, aber keinen nachhaltigen Abriss an den Finanzmärkten bedeutet.
Das Pentagon spricht von einem Akt der Verteidigung. Gut, dazu muss man wissen, Trump steht in der Heimat schwer unter Druck. Der Wahlkampf steht vor der Tür. Will er damit Stärke demonstrieren?
Ja, er wird mit Sicherheit auch eine gewisse Mischung auf den Tisch legen müssen, denn wenige Tage zuvor ist ja bekannt geworden, dass er sich mit den Chinesen im Handelsstreit einigen will. Er will sogar zum Weltwirtschaftsforum nach Davos. Das hört sich ja fast so an, als wenn er wieder mit verschiedenen Staatenlenkern auch gerne reden würde, also etwas konstruktiver arbeitet. Und an dieser Stelle zeigt er in jedem Falle aus seiner Sicht Härte. Und das bedeutet auch, dass wir nicht schon davon ausgehen dürfen, dass heute heute nicht noch etwas folgen wird von iranischer Seite oder morgen. Das heißt, es wird uns zumindest noch einige Tage beschäftigen, denn so ganz gesichtsverlustigend möchte da keine Seite aus diesem Konflikt rausgehen.
Welche Bedeutung hat der Nahe Osten für uns in ökonomischer Hinsicht?
Also rein wirtschaftlich von den Exporten her, von den Investitionen her, ist das alles sicherlich sehr, sehr überschaubar. Das entscheidende Nadelöhr im wahrsten Sinne des Wortes, die Straße von Hormuz und damit die Ölversorgung für die Weltwirtschaft, das ist sicherlich etwas, was man dann einpreist, was man auch berücksichtigen muss für die gesamte Weltwirtschaft. Wobei ich an dieser Stelle sagen möchte, dass im Moment die Ölversorgung weltweit recht üppig ist. Die OPEC hat erst vor wenigen Wochen beschlossen, die Fördermenge zu reduzieren. Also die Versorgungslage ist im Moment nicht irgendwie knapp, sodass auch die Reaktionen auch an den Ölmärkten immer noch einigermaßen im Rahmen bleiben.
Auch weil mittlerweile ja andere Player auf dem Markt sind. Ich nenne mal Beispiel USA mit dem Fracking, haben sich ja die Mächte auf dem Ölmarkt so ein bisschen verschoben.
Das hat sich ein Stück weit verschoben. Ja, die Ölproduktion ist auf einem sehr, sehr hohen, dem höchsten Niveau. Gerade die Amerikaner produzieren wirklich alles, was sie aus dem Boden rausholen können. Und das macht dann auch etwas unempfindlicher, aber nichtsdestotrotz. Die spontane Reaktion ist auf jeden Fall negativ, sowohl auf der Aktienseite als auch bei höheren Ölpreisen. Das ist in jedem Falle nachvollziehbar und wird jetzt eben in den nächsten Tagen die weitere Entwicklung abhängen, wann man denn in der Eskalationsspirale auch mal Schluss macht. Dass das ein sehr, sehr immer ein schwelender Krisenherd war, ist und wahrscheinlich auch bleiben wird, damit müssen wir und müssen die Finanzmärkte sicherlich auch längerfristig noch leben.
Das sagt Holger Bahr, der Leiter der volkswirtschaftlichen Abteilung bei der DK Bank.
Ja, dann schauen wir doch mal, Frau Werle, auf die Aktien aktuell, die besonders in Mitleidenschaft gezogen werden durch die neuen Spannungen am Golf. Welche sind das?
Die Lufthansa gehört eindeutig dazu. Die Papiere 7% im Minus sind Schlusslicht im DAX. Auch die Aktien anderer Fluggesellschaften geben nach. Das ist einfach eine Branche, die sehr sensibel auf solch geopolitische Risiken reagiert. Flugbenzin beispielsweise wird auch teurer und das merkt man dann an dieser Reaktion. Im Sog verlieren auch Aktien des Flughafenbetreibers Fraport an Wert, minus 3,3%. Da spielen aber noch andere Meldungen mit eine Rolle. Nach Ansicht des Airportverbandes ADV müssen Flughäfen in Zukunft sich auf weniger Passagiere einstellen. Also man könne das Wachstum, das wir in den letzten Jahren gesehen haben, im Jahr 2020 nicht mehr halten, so der Hauptgeschäftsführer Ralf Beisel. Unter anderem hängt das mit der Diskussion um die Nachhaltigkeit zusammen. Fliegen ist in dieser Hinsicht einfach etwas in Misskredit geraten.
Ja, und auch bei den Banken gibt es eine neue Meldung. Die Commerzbank kann ihre Online-Tochter Comdirect nun komplett übernehmen. Gibt es darauf Reaktionen?
Ja, die Aktien minus 2%, aber ich denke, das muss man im allgemeinen Marktumfeld sehen. Die Commerzbank erhofft sich von diesem Schritt Synergien. Doppelte Funktionen könnten wegfallen. IT-Lösungen müssen nicht doppelt entwickelt werden.
Dann schauen wir zum Schluss noch auf den Rentenmarkt. Was tut sich da?
Staatspapiere sind gefragt. Anleihen verteuern sich bis über 4 Euro. Die Umlaufrendite gesunken von minus 0,2 auf minus 0,3%. Und der Euro, der hat deutlich nachgegeben, kostet 1,11 Dollar.
Claudia Werle war das. Vielen Dank nach Frankfurt. Konjunkturell hatte das Jahr 2019 nicht allzu viel zu bieten. Das Wirtschaftswachstum wird voraussichtlich gerade mal 0,5% betragen. Auf dem Arbeitsmarkt jedoch hat diese Konjunkturschwäche trotz der vielen Personalabbauprogramme, die große Konzerne angekündigt haben, bislang noch keine Spuren hinterlassen. Von Monat zu Monat meldete die Bundesagentur für Arbeit Arbeitslosenzahlen auf Rekordtief. Nun ist die Arbeitslosigkeit zum Jahresende erstmals seit 6 Jahren wieder gestiegen. Doch eine Trendwende am Arbeitsmarkt ist das nicht. Stanislaus Kosakowski mit einem Rück- und Ausblick.
Im Dezember waren es überwiegend saisonale Gründe, die die Arbeitslosigkeit ansteigen ließen. Ohne diesen Effekt verzeichnet die Bundesagentur für Arbeit aber immer noch ein Plus von 8.000 Menschen. Behördenchef Detlef Scheele bewertet das unaufgeregt.
Der Arbeitsmarkt hat sich zum Jahresende weiterhin robust gezeigt. Wir sehen aber Spuren der konjunkturellen Schwächephase.
Im Durchschnitt waren im vergangenen Jahr 2.267.000 Frauen und Männer arbeitslos gemeldet. Im Vergleich zum Vorjahr sank die Arbeitslosenzahl damit um 73.000. Zurückgegangen ist ebenfalls die Unterbeschäftigung, die auch Menschen in arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen und im kurzfristigen Krankenstand mitrechnet, berichtet Scheele.
2019 ist damit das Jahr, in dem sowohl die Arbeitslosigkeit als auch die Unterbeschäftigung so niedrig wie noch nie seit der Wiedervereinigung gewesen ist.
Ab Mai 2019 begann sich dann die Konjunktur einzutrüben. Doch habe sich der Arbeitsmarkt vom Wachstumsgeschehen praktisch abgekoppelt, stellt Bundesagenturchef Scheele fest. Auch wenn Branchen wie die Autoindustrie und deren Zulieferer die Konjunkturdelle spürten, hätte der Arbeitsmarkt bislang vieles abfedern können.
Insbesondere in den konjunkturabhängigen Branchen beobachten wir auch eine verstärkte Inanspruchnahme der Kurzarbeit. Beschäftigte können so über eine vorübergehende Flautephase im Betrieb gehalten werden. Im Oktober 2019 bezogen nach vorläufig hochgerechneten Daten 84.000 Personen konjunkturelles Kurzarbeitergeld. Das waren 47.000 mehr als vor einem Jahr.
Die Arbeitsagenturen nehmen die Nöte der konjunkturabhängigen Branchen ernst, betont Scheele, und verbreitet für das neue Jahr bereits etwas Zuversicht.
Es gibt erste Anzeichen, dass die Konjunktur im Jahr 2020 wieder anziehen könnte. Das ist aber für uns noch kein Grund, allzu optimistisch in die Zukunft zu sehen. Auf dem Arbeitsmarkt dürfte sich eine konjunkturelle Erholung jedoch wie üblich etwas verzögert auswirken.
Die Bundesagentur für Arbeit erwartet, dass 2020 die Suche nach Fachkräften das große Thema wird. Der Bedarf an qualifizierten Arbeitskräften sei in zahlreichen Branchen, vom Klempner über den Pflegebereich bis zu IT-Experten, ausgesprochen hoch, erläutert Scheele. Das Potenzial an Erwerbspersonen steige inzwischen aber praktisch gar nicht mehr.
2020 erwarten wir ein Plus von 40.000, das ist faktisch null. Das muss man so sehen. Und es sieht auch nicht so aus, als würde es in den nächsten Jahren mehr werden, denn die Menschen sind schon geboren, die wir hier gerade zählen.
Hohe Erwartungen setzen die Arbeitsagenturen vor diesem Hintergrund auf das Fachkräfteeinwanderungsgesetz, das im März diesen Jahres in Kraft treten wird. Es soll Fachkräften aus dem Ausland jenseits der Europäischen Union den Zugang zum deutschen Arbeitsmarkt erleichtern. Die Arbeitsagenturen sollen Unternehmen und ausländische Interessenten dabei unterstützen, dass sie zusammenfinden. Und auch Hilfen anbieten, zum Beispiel Deutschkurse vermitteln, die, wie Bundesagenturchef Scheele kritisiert, die Interessenten aber selbst bezahlen müssen.
Ein Ausblick auf den Arbeitsmarkt 2020 war das von Stanislaus Kosakowski. Die Akzeptanz für die Windkraft mithilfe einer Prämie zu steigern, diese Idee der SPD, die stößt beim Städte- und Gemeindebund auf Widerspruch. Damit beginnen jetzt die Wirtschaftsnachrichten mit Sina Fröndrich.
Die Vertretung der Kommunen lehnt eine Windradprämie ab. Uwe Brandl, Bürgermeister der bayerischen Stadt Abensberg und Präsident des Städte- und Gemeindebunds, sagte in Berlin, niemand sollte fürs Stillhalten entlohnt werden.
Wer die Energiewende will, der muss halt bestimmte Dinge auch tolerieren, und zwar entschädigungslos. Dazu gehört auch der Aufbau von Windparks. Wenn wir beginnen, für Stillhalten zu zahlen, dann wird das mit Sicherheit bei den Windrädern beginnen, wird dann über die Straßen und über andere Infrastrukturmaßnahmen weiterlaufen.
Beim Thema Altschulden mahnte der Städte- und Gemeindebund eine gemeinsame Lösung an. Bundesfinanzminister Olaf Scholz hatte vorgeschlagen, 2.500 Kommunen zu unterstützen. Welche das sind, ist noch unklar. Die Deutsche Bahn will in den kommenden 10 Jahren 2.000 Eisenbahnbrücken modernisieren. Dafür würden rund 9 Milliarden Euro investiert, sagte ein Bahnsprecher. Das sei deutlich mehr als in den Vorjahren. Im deutschen Schienennetz gibt es insgesamt fast 26.000 Brücken. Norwegen hat früh auf die E-Mobilität gesetzt und inzwischen hat fast jeder zweite verkaufte Wagen einen Elektroantrieb. Von den 2019 verkauften Neuwagen waren gut 42% Elektroautos, teilte der norwegische Straßenverkehrsverband mit. Vor 6 Jahren habe der Anteil noch bei unter 6% gelegen. In Norwegen gibt es zahlreiche Kaufanreize. In dem Land sollen ab 2025 keine Fahrzeuge mehr mit fossilem Antrieb verkauft werden. Deutsche Gewerkschaften fordern, dass öffentliche Aufträge nur an Unternehmen mit Tarifverträgen vergeben werden. Der Verdi-Vorsitzende Frank Wernicke sagte, Bund, Länder, Kommunen und öffentliche Unternehmen vergeben jedes Jahr Aufträge in einer Größenordnung von 400 Milliarden Euro. Diese dürften nur an tarifgebundene Unternehmen vergeben werden. Ähnlich äußerte sich der Vorsitzende des Deutschen Gewerkschaftsbundes Rainer Hoffmann. Laut Arbeitgeberverband BDA liegt die Tarifbindung der Beschäftigten derzeit bei 75%. Der irische Billigflieger Ryanair rechnet damit, dass sich die Auslieferung des Krisenjets Boeing 737 MAX weiter verzögert. Eventuell bekomme man die ersten Jets erst im Herbst, sagte Ryanair-Chef Michael O'Leary der Wirtschaftswoche. Mit einem Bestellvolumen von insgesamt 210 Flugzeugen ist die Fluggesellschaft einer der größten Abnehmer.
Sina Fröndrich, vielen Dank. Und wir kommen zum Firmenporträt. Darin heute die graue Maus. Zu DDR-Zeiten ein textiler Klassiker für die Arbeit draußen. Nach dem Mauerfall rettete sich der Hersteller, die Firma Vatana aus Westsachsen, als Lieferant für Spezialtextilien für Polizei und Bundeswehr. Deutschlandfunk-Landeskorrespondent Bastian Brandau hat Vatana besucht und berichtet über eine traditionsreiche Firma mit einigem Talent fürs Überleben.
So, das ist unsere sogenannte graue Maus.
Gabriele Götze hat sie herausgeholt. Die graue Maus, die Bauarbeiterjacke, die die Firma Vatana zu DDR-Zeiten bekannt machte. Typische Einsatzorte: im Garten oder beim Schneeschippen. Eine wattierte Jacke, knielang und irgendwie schon wieder hip.
Die Farbe Grau ist in, ich sag mal, die Jacke. Die hat eine Fertigungszeit von 24 Minuten gehabt. Wenn wir unsere Teile heute angucken, 200 Minuten, 250 Minuten, hier dieser Bordparker oder sogar 300, die Teile, die wir heute machen, sind wesentlich aufwendiger.
Götze, Geschäftsführerin und Eigentümerin der Firma, steht im Besprechungszimmer von Vatana. An der Wand hängt das alte VEB-Schild aus der Zeit, als rund 500 Menschen im Akkord die graue Maus herstellten. Unter ihnen übrigens auch viele Gastarbeiter aus Vietnam. Daneben auf einem Kleiderständer die Gegenwart von Vatana in Blau, Rot oder in Tarnfarbe. Verkaufs- und Marketingleiter Thomas Wild.
Sie sehen hier einen Einsatzanzug der Bereitschaftspolizei. Wir fertigen also einen überwiegenden Teil der flammhemden Einsatzbekleidung für die deutsche Landes- und Bundespolizei. Diese bestehen aus einem flammhemden Aramid.
Je nach Anforderungen schützen die Materialien auch vor Stichen. Praktisch jeder Polizist in Deutschland sei schon einmal mit einem Vatana-Produkt in Berührung gekommen, sagt Wild. Und auch der Overall der Panzergrenadiere der Bundeswehr hängt hier verstärkt an den Knien. Eines der markantesten Stücke schützt vor Wind und Regen.
Den Parker der deutschen Marine, den haben wir vor vielen Jahren gemeinsam mit der deutschen Marine entwickelt. Und der ist momentan im Einsatz auf sämtlichen Schiffen der deutschen Marine. Das ist ein Wetterschutzartikel, der ebenfalls flammhemmend ausgestattet ist. Und ja, der ist sehr beliebt bei den Marinesoldaten.
Und macht auch optisch etwas her. Funktion aber geht bei Vatana vor Form. Doch gerade neue Materialien ermöglichen auch modernere Schnitte. Etwa für die reflektierenden Uniformen der noch relativ neuen Fahrradstaffeln der Polizei.
Und da laufen bereits auch schon wieder die ein oder andere Entwicklung, um zum einen eine sportivere Optik zu realisieren, um auch junge Polizeianwärter vielleicht auch über diese optische Geschichte für den Job zu begeistern. Aber entscheidend ist die Funktion.
Das ist hier unsere Frau Seifert. Sie arbeiten gerade, oh, sieht grün aus. Wie kommt
es
das?
Prototypen.
Nähmaschinen, Tische, Stoffe. Im Untergeschoss des Firmengebäudes befindet sich die Musternäherei. Nur eine Handvoll Menschen sitzt hier an den Maschinen. 40 Mitarbeiter hat Vatana in Hohenstein-Ernsthal. Die Serienfertigung findet in Osteuropa statt. Gerade entsteht aus grünem Stoff ein sogenannter Verpasssatz, ein Testanzug, mit dem Piloten der Polizei ihre Kleidergröße testen können, erklärt Geschäftsführerin Gabriele Götze. Ein Gang ins Atelier ist für die gelernte Schneiderin und studierte Textingenieurin auch ein Gang in ihre eigene Vergangenheit.
Wir haben noch die Frau Köhler, Sie, die Frau Dittmann und ich, 4 Leute, die von Anfang an dabei sind.
Zu DDR-Zeiten fängt Götze bei Vatana an, verlässt das Unternehmen und kommt 1989 wieder. 1992 kauft sie Vatana von der Treuhand, gemeinsam mit anderen Führungskräften. Alles habe man vom Kopf auf die Füße gestellt, erinnert sich Götze.
Früher war die Beschaffung ein Problem, also Material, dass das immer in der Qualität, in der Menge zur Verfügung stand. Heute ist der Absatz ein Problem, also der Verkauf. Andere Vorzeichen. Das haben wir natürlich ganz stark nach der Wende gemerkt. Unsere graue Maus wollte keiner mehr haben. Wir haben die noch verkauft, alles das, was am Lager gewesen ist. Das ist wie im Handel. Jeder hat nach der Wende nicht mehr nach der Zahncreme Perlodent gegriffen, sondern es musste eben Signal sein. Und das Gleiche haben wir natürlich in unserer Branche gemerkt.
Vatana spezialisiert sich auf Großabnehmer wie die Polizei. 1998 steigt ein Schweizer Unternehmen ein. Obwohl die erhofften Synergieeffekte weitgehend ausgeblieben seien, habe sie doch in dieser Zeit die entscheidenden Dinge gelernt, sagt Gabriele Götze. Als die Schweizer 2008 verkaufen, übernimmt Götze allein. und ist jetzt, eigentlich schon im Rentenalter, wie so viele Unternehmerinnen auf Nachfolgersuche.
Meine Kinder möchten die Firma nicht übernehmen. Ist ihr Leben, da muss ich auch sagen, es tut ein bisschen weh, aber es ist ihre Entscheidung und es ist ihr Leben und das müssen sie selber gestalten. Ich möchte, dass die Firma auch in 10 Jahren weiter existiert, ob nur mit mir, ohne mich, unter einer anderen Flagge. Aber was ich möchte, dass wir unsere Identität nicht verlieren, dass wir auch in 10 Jahren, auch ohne meine Person, wissen, wo wir herkommen.
Was die Vergangenheit betrifft, aber natürlich auch die Region Westsachsen mit der großen Textiltradition. Und vielleicht bald einer Neuauflage des DDR-Klassikers der Grauen Maus.
Wir haben uns schon Gedanken gemacht, dass wir die Jacke mal ein bisschen modernisieren und die unter Umständen wieder mal am Markt ins Angebot bringen. Für Fans, für Freaks, für Leute, die kein Statussymbol brauchen, sind diese Jacken bestens geeignet.
Vatana, das Textilunternehmen aus Sachsen, stellte uns Bastian Brandau vor. In der heutigen Wirtschaftspresseschau wird das sogenannte Windbürgergeld kritisch beleuchtet. Zunächst aber zum Volkswagen-Konzern, der sich auf Vergleichsverhandlungen mit dem Verbraucherzentrale Bundesverband, kurz VZBV, eingelassen hat über Schadenersatz für Dieselkunden.
Das ist nicht nur eine späte, sondern auch eine billige Einsicht, findet die Süddeutsche Zeitung. Denn es geht nur um rund 400.000 VW-Kunden, die sich einem Musterprozess in Braunschweig angeschlossen haben. Der Konzern hat hierzulande aber 2,4 Millionen Käufern saubere Dieselfahrzeuge versprochen und stattdessen Schmutzautos mit manipulierter Abgasreinigung angedreht. Unternehmenspolitisch betrachtet ist dieser Umgang mit den Kunden eine Bankrotterklärung. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung schreibt: Das ist ein erster Schritt auf einer weiterhin beschwerlichen Reise, aber in seiner Bedeutung kaum zu überschätzen. Die Verbraucherzentralen führen das größte Musterverfahren, das in Deutschland je vor Gericht verhandelt wurde. Rund 400.000 VW-Kunden umfasst es derzeit. Auch wenn sich die Zahl noch erheblich ausdünnen wird, wäre ein großer Brocken aus dem Weg gerollt. Damit hätte die 2018 mit großem Tamtam eingeführte Musterfeststellungsklage wenigstens eins vollbracht: einem absurden Rechtstheater zu einem verhältnismäßig schnellen Ende zu verhelfen. Durchweg skeptisch reagieren die Kommentatoren auf den SPD-Vorschlag eines Windbürgergeldes, das die Akzeptanz von Windrädern bei Anwohnern erhöhen soll. Der Kölner Stadtanzeiger weist auf ein Grundproblem der Idee hin. Sie würde gegen alle bislang geltenden Prinzipien des Gemeinwohls verstoßen. Was sollen etwa die Anwohner einer Autobahn sagen? Was die Menschen in den Einflugschneisen der großen Flughäfen? Bislang hat der Staat das Recht, Infrastrukturprojekte notfalls gegen Widerstände durchzusetzen. Dass für Anwohner von Windparks ein anderes Prinzip gelten sollte, mag angesichts des Rückenwindes für Populisten in den betroffenen Regionen politisch opportun sein. Logisch oder gar gerecht ist es nicht. Die Tageszeitung Taz aus Berlin plädiert für ein anderes Konzept. Deutschland braucht regionale Strommärkte. Dann wäre die logische Konsequenz: Wo es viel Strom gibt, wird er billiger, wo er knapp ist, teurer. Dann kann jede Region selbst entscheiden, ob sie höhere Strompreise akzeptiert oder doch lieber in regionale Erzeugung investiert. Da braucht es dann keine panische Lex Windkraft mit gekappten Bürgerrechten und keine Förderprämien für Anwohner, aus welchen Töpfen auch immer.
Soweit die heutige Wirtschaftspresseschau. Mehr aus der Wirtschaftsredaktion hören Sie dann wieder ab 17.05 Uhr hier im Deutschlandfunk. In Nordrhein-Westfalen soll ein Radgesetz die Verkehrswende bringen. Das ist gleich ein Thema in Deutschland heute nach den Nachrichten, dann mit meinem Kollegen Stefan Römermann. Ich sage an dieser Stelle vielen Dank für Ihr Interesse an der Wirtschaft. Im Studio war Eva Bahner.